Ja, was haben Gustav Stresemann, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Willy Brandt, Mutter Teresa, Desmond Tutu, Mikhail Gorbatschow, Nelson Mandela, Barack Obama, Malala Yousafzai und wir alle gemeinsam? Friedensnobelpreisträger sind wir, richtig. Ich habe hier mal den von Willy Brandt mitgebracht. Ist in irgendeiner Ausstellung ausgestellt. Ja, wir sind alle Friedensnobelpreisträger. Ne? Die EU hat 2012 den Friedensnobelpreis gewonnen. Damit gehören wir da alle mit dazu. Ich habe mir in der Vorbereitung mal so die verschiedenen Preisträger und Preisträgerinnen durchgelesen und war so beeindruckt, was die so alles geleistet hatten. Also, das sind nicht unbedingt wir, aber so die anderen, was sie teilweise gemacht haben. Das ist ganz spannend, man kann sich da auf Wikipedia tatsächlich mal die Liste durchlesen, könnte man machen. 1909 oder so hat es angefangen, das ist eine lange Liste, aber es ist echt krass, was die Leute so gemacht haben. Suche Frieden und jage ihm nach. So heißt ja die Jahreslosung für dieses Jahr. Ein Jahr des Friedens soll es also sein. Damit wir wenigstens so im Nachhinein uns den Nobelpreis verdienen oder sowas. Ne? Dafür ist diese Jahreslosung da. Vor 6 Wochen habe ich schon mal darüber gepredigt, als es um die Jahreslosung ging. Und ich habe mir dabei Gedanken gemacht, so über die verschiedenen Bereiche, in denen wir Frieden suchen und auch finden können. Ich habe sie nochmal mitgebracht. Frieden zwischen einem Menschen und Gott. Zwischen einem Menschen und sich selbst, zwischen einem Menschen und seinen Mitmenschen und zwischen einem Menschen und der Schöpfung, also der Natur. Und ich dachte jetzt so, nach 6 Wochen ist doch ein guter Zeitpunkt, um nochmal nachzuhaken. Wie geht's euch denn damit? Seid ihr in einem der Bereiche vorwärts gekommen? Spürt ihr da mehr Frieden in eurem Leben? Denkt vielleicht mal kurz darüber nach, über die einzelnen Bereiche, bevor wir dann weitermachen. Das mit dem Frieden, das ist gar nicht so einfach. Wir merken das nicht nur weltweit, sondern auch so direkt in unserer kleinen Welt, so direkt um uns herum, in unseren Familien, hier in der Gemeinde, an der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft und auch in uns selbst. Wenn ihr so jetzt in euch hineinschaut, wie sieht es da in euch aus? Sieht es da so aus? So ein ruhiger See? Oder vielleicht doch eher so? So ein Sturm im Meer? Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung besteht. Paulus schreibt in dem Vers, dass der Frieden auch zu den Dingen gehört, die in unserem Leben wachsen, wenn Gott uns durch seine Liebe verändert. Aber irgendwie kann man da ja schon so ins Zweifeln kommen, wenn wir in unsere Gemeinden schauen oder wenn wir einfach nur in uns selbst hineinschauen. Wächst da wirklich was von diesem Frieden? Spüre ich so tiefen Frieden in mir? Habe ich Frieden mit den Menschen um mich herum? Oder müssen wir den Friedensnobelpreis wieder zurückgeben, weil es eigentlich nicht so ganz passt? Wenn wir über Frieden nachdenken, dann denken wir meistens an den Zustand nach dem Streit. Wir haben meistens so ein Bild von 2 Parteien im Kopf. Die hatten irgendeinen Konflikt und jetzt haben sie ihn geklärt oder versuchen ihn wenigstens zu klären. Zum Streit gehören immer 2. Das habe ich mal gelernt. Also immer dann, wenn ich der Meinung war, die anderen sind komplett schuld, also meistens meine Schwester oder mein Bruder. Meistens meine Schwester. Und dann habe ich das immer gehört von meinen Eltern, zum Streiten gehören immer 2. Jeder hat was falsch gemacht, also sollte auch jeder um Vergebung bitten. Und dann klärt man das und so entsteht dann Frieden, mit Geben und Nehmen. mit dem Versprechen beider Seiten, dass sie es besser machen wollen, also zumindest versuchen. Das Problem bei diesem Ansatz ist nur, dass ich ja mein Gegenüber gar nicht verändern kann. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt. Jeder, der schon ein bisschen länger in einer Beziehung ist, der hat es wahrscheinlich schon versucht, seinen Partner, seine Partnerin zu verändern. Und der weiß auch ganz genau, das klappt nicht so richtig. Ja? Meine Frau versucht verzweifelt seit 9,5 Jahren, mir beizubringen, wie man Staub früher erkennt auf den Regalen. Klappt einfach nicht. Schon meine Mutter hat mir früher auf meine Regale dann irgendwann Botschaften geschrieben, um mir zu signalisieren, es wäre vielleicht mal wieder Zeit. Und das Blöde ist, wenn da was drinsteht, dann sieht man es ja wirklich, ne? Und dann muss man tatsächlich ja auch putzen. Also schon lange probieren das Leute mir beizubringen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Man kann andere Menschen nicht verändern, wenn sie nicht wollen. Und anscheinend will ich da gerade nicht. Wenn jetzt aber mein innerer Friede, den der Heilige Geist mir schenken will, immer vom anderen abhängt, davon, dass er oder sie sich ändert, dann ist das schwierig. Wenn wir denken, dass zwischen beiden Seiten immer alles geklärt sein muss, damit wir wirklich Frieden in uns spüren, dann werden wir teilweise sehr, sehr lange warten. Ne? So wie meine Frau bei dem Staub. Wobei, diese Woche, nein, das habe ich mal, ich habe mal Staub gewischt. Ich habe mal Staub gewischt und ich habe ihr gesagt, ich mache ein Kreuz im Kalender und ich werde sie jetzt immer daran erinnern, dass ich einmal Staub gewischt habe, ohne dass sie mich aufgefordert hat. Nee, aber wir müssen da lange warten teilweise. Ich habe hier schon mal erzählt, dass ich in der Schule teilweise ziemlich unschön behandelt wurde von meinen Mitschülern. Und ich konnte diesen Jungs das irgendwie nie vergeben. Wie sie mich im Klassenzimmer in die Ecke getrieben, wie sie mich beschimpft haben, wie sie mir Müll in meinen Schulranzen gesteckt haben, wie sie mich ständig haben auflaufen lassen und so weiter. Kinder sind da ja kreativ. Irgendwann habe ich aber gemerkt, ich muss den Jungs jetzt vergeben. Vor allem dem einen, den Redelsführer, weil die anderen haben eigentlich nur mitgemacht. Aber der eine, der ist immer vorne dran gewesen. Und am besten sagt man sowas dieser Person ja ans Gesicht. So habe ich mir das gedacht. Das Problem ist nur, dass dieser Redelsführer leider in der Zwischenzeit bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Ich kann das nicht mehr mit ihm klären. Er ist nicht mehr da, um mich um Vergebung zu bitten. Er ist nicht mehr da, um mir sein beschämtes Gesicht zu zeigen, wenn er merkt, was er mir damals angetan hat. Er ist nicht mehr da, um mir mit dieser Vergebung auch noch Genugtuung zukommen zu lassen, dass er jetzt quasi angekrochen kommen muss. Kann ich dann jetzt nicht mehr vergeben? Ist der Zug abgefahren? Muss ich diesen Unfrieden, der mich ja selbstständig belastet, mit mir rumtragen bis zu meinem Lebensende? Nee, das Schöne an Frieden ist, dass er erstmal gar nichts, oder an diesem inneren Frieden ist, dass er erstmal gar nichts mit der anderen Person zu tun hat. Es ist vollkommen egal, ob dein Gegenüber im gleichen Zimmer wie du ist oder am anderen Ende der Welt, oder vielleicht an Australien oder so. Es ist egal, ob ihr ihn oder sie anrufen könnt oder ob diese Person gar nicht mehr lebt. Vergebung hat in erster Linie gar nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit uns selbst. Innerer Frieden hat erstmal gar nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern mit uns selbst. Manchmal, da erhoffen wir uns irgendwie ein schönes Gefühl dabei, wenn wir dem anderen gegenüberstehen, und dann diese Person hören, dass sie sagt, dass es ihr leid tut. Und das kann auch richtig gut sein, keine Frage. Aber manchmal, da geht es auch voll daneben, wenn sich die Person mir gegenüber gar keiner Schuld bewusst ist, wenn sie die Situation anders bewertet oder vielleicht selber so tief verletzt ist, dass sie komplett blockiert und gar nicht zu einem Gespräch bereit ist. Deswegen ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass der Frieden in unserem Leben zu 99,99% etwas mit Gott und mit uns zu tun hat und mit sonst niemandem. Natürlich können die Angriffe vom Gegenüber weiterkommen und versuchen, unseren Frieden immer wieder zu zerstören. Und natürlich muss man auch daran arbeiten, an Versöhnung, dass man wieder aufeinander zugeht. Aber wenn jedes Mal Chaos in mir auftritt, wenn jemand anderes das Zimmer betritt, dann sollte ich das nicht einfach nur immer wieder runterdrücken. Oder dem anderen entweder ins Gesicht schmeißen, weil er ja gerade eh da ist. Nein, ich muss an meinem eigenen Frieden in mir arbeiten, beziehungsweise Gott an mir arbeiten lassen. Es gibt ein sehr empfehlenswertes Arbeitsbuch zu der Frucht des Geistes, ne, die drei Farben der Liebe von Christian A. Schwarz. Wenn ihr wollt, in euren Hauskreisen oder sowas, könnt ihr das durcharbeiten. Das ist wirklich sehr gut. Sieht nicht so aus, als wäre es gut designt worden. Ich glaube, er hat das auch selber gemacht. Ich habe mich mit ihm mal drüber unterhalten. Leider hat der Verlag die Rechte dafür und er darf es nicht mehr ändern. Er hat es irgendwann in den 90ern entworfen, aber man überlebt es vom Design. Ist inhaltlich ein sehr, sehr gutes Buch. Das lohnt sich wirklich. Oder mal mit Freunden zusammentun, zu zweit oder sowas, das mal durcharbeiten. Da ist auch so ein Test drin, wo man dann rausfinden kann, was man noch mehr arbeiten muss und so weiter. Also ist wirklich sehr, sehr gut. In diesem Buch schreibt Herr Schwarz auch über ein Erlebnis, das zum Thema Vergebung eben passiert ist, beziehungsweise das ihm begegnet ist. Und es geht dabei um den Pastor Uwe Holmer aus Lobetal bei Berlin. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte schon im Groben, aber lasst sie hier in Bezug auf Frieden und Vergebung nochmal auf euch wirken. Als durch die revolutionären Ereignisse im Herbst 1989 Erich Honecker als DDR-Staatschef entmachtet und schließlich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus buchstäblich obdachlos wurde, war es Familie Holmer, die sich bereit erklärte, den Ex-Diktator in ihrem Pfarrhaus aufzunehmen und ihm Gastfreundschaft zu gewähren. Während sich der Hass der Bevölkerung immer stärker gegen den Exponenten des unterdrückerischen Regimes richtete, setzten die Holmers ein Zeichen der Vergebung. Pastor Holmer ist für dieses Verhalten viel kritisiert worden. In einem Rundbrief erklärte er dazu, unsere Familie hat diesen Schritt nicht getan aus Sympathie mit dem alten Regierungssystem. Von unseren 10 Kindern haben wir für 8 einen Antrag auf den Besuch der erweiterten Oberschule gestellt. Keines von ihnen wurde angenommen, trotz guter oder sogar bester Zensuren. Wir haben jedoch darüber keine Bitterkeit im Herzen, da wir in der Nachfolge unseres Herrn wirklich vergeben haben. Eine Woche, nachdem Erich Honecker und seine Frau Margot das Pfarrhaus in Lobetal wieder verlassen hatten, besuchte ich Uwe Holmer. Ich wollte von ihm wissen, ob er wirklich keinen Groll gegen diesen Mann verspürt hat, der die Verantwortung für ein System trug, unter dem auch seine Familie sehr zu leiden hatte. Er erzählte mir, dass er in der Vergangenheit durchaus Groll empfunden hatte, als Honecker die Mauer bauen ließ und andere ungerechte Dinge im Lande geschahen. Aber in dem Moment, als das Ehepaar Honecker ihm im Flur des Pfarrhauses gegenüberstand, sei von diesem Groll nichts mehr zu spüren gewesen. Ich wundere mich selbst über mich, erzählte mir Uwe Holmer, dass dieser alte Zorn über die Regierung auf einmal wirklich weg war. Aber wissen Sie, ich lebe seit Jahren von der Vergebung meines Herrn und ich weiß, dass mein Herr will, dass ich auch anderen vergebe. Wenn man schon jahrelang aus der Vergebung lebt, dann fällt Vergebung anderen gegenüber nicht mehr so furchtbar schwer. Deshalb konnte ich den Honeckers wirklich von Mensch zu Mensch begegnen. Ich fragte ihn, ob er jetzt, nachdem seine Familie 2 Monate lang mit Honeckers zusammengewohnt hat, besser verstehen könne, warum dieser Mann so geworden ist, wie er war. Ja, ich kann ihn jetzt ein Stück besser verstehen, sagte er. Ich sehe ihn als einen Kommunisten, der aus einem Arbeiterelternhaus stammt, das mancherlei Schweres getragen hat. Für ihn war Christentum gleichbedeutend mit Ausbeutung, so sah er es zumindest als Kind, sodass sein Kommunistwerden durchaus in der Linie seiner Entwicklung lag. Dann wurde er von den Nazis verhaftet, musste 10 Jahre im Zuchthaus in Brandenburg sitzen. Schließlich ist er von der Roten Armee befreit worden. Für ihn waren das seine Genossen, die ihn befreiten. Während das Ehepaar Honecker bei den Holmers wohnte, war das Lobetaler Pfarrhaus fast ständig von aufgebrachten Bürgern umringt, die, zum Teil voller Wut, nur darauf warteten, den entmachteten Staatschef in ihre Finger zu bekommen. Ob er auch diese Menschen verstehen könne, wollte ich von Uwe Holmer wissen. Ja, ich kann sie sehr gut verstehen, sagte er. Ich erinnere mich besonders an einen Mann, der zu mir sagte, ich bin 15 Jahre in Bautzen gefangen gewesen, ich war zum Tode verurteilt worden. Seine Frau stand daneben und sagte, was ich durchgemacht habe unter dem Regime, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sie dürfen nicht so leicht verzeihen. Da habe ich meinen Gesprächspartnern deutlich gemacht, was sie mir sagen, macht mich sehr betroffen. Sie haben viel mehr durchgemacht als ich und ich habe nicht an ihrer Stelle vergeben. Aber dennoch frage ich Sie, bleibt Ihnen denn etwas anderes übrig, als Erich Honecker zu vergeben? Denn sonst bleibt doch das Gift der Bitterkeit und der Wut auch in Ihrem Herzen und es kommt niemals in Ihnen zur Ruhe. Daraufhin hat der Mann mir zugestanden, jawohl, mir bleibt nichts anderes übrig, auch ich will vergeben. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Es geht also bei meiner Vergebung gegenüber Herrn Honecker zunächst gar nicht um Herrn Honecker, sondern um mich. Herr Holmer hat erkannt, dass Gott ihm vergeben hat. Gott hat den Frieden zwischen sich und ihm wiederhergestellt. Er hat die Beziehung geheilt. Und das kann niemand kaputt machen. Und Gott hat ihm geholfen, diese Vergebung nicht für sich zu behalten, sondern sie weiterzugeben. Er hat ihm wirklichen, echten Frieden geschenkt, den er ausgestrahlt hat. So sehr ausgestrahlt, dass Egon Krenz, der kurzzeitig Nachfolger von Herrn Honecker war, über diesen Pastor gesagt hat: Wieder ist es die Kirche, die uns eine Toleranz lehrt, zu der wir Kommunisten nicht fähig waren. Die Frucht der Liebe und des Friedens ist in Herrn Holmers Leben gewachsen. Er hat sich darum bemüht, er hat danach gesucht, aber sie musste ihm auch von Gott geschenkt werden. Und so konnte er zum Friedensstifter in dieser Welt werden. Wie sieht das bei uns aus? An was halten wir uns noch fest, das den Frieden in unserem Leben zerstört? Wo müssen wir uns gemeinsam mit Gott auf den Weg der Vergebung machen, damit echter Frieden in uns entstehen kann, der dann auch Auswirkungen auf unsere ganze Umgebung haben kann? Nehmt euch nächste Woche doch mal zwischendurch so ungefähr eine Stunde Zeit. Überlegt euch, wo Gott euch in eurem Leben schon Frieden geschenkt hat, wo er euch vergeben hat. Und überlegt auch, wo in eurem Leben im Moment kein Friede ist, wo es unruhig ist, wo ihr verletzt seid, aufgewühlt, frustriert, und schreibt es euch vielleicht sogar auf. Macht euch bewusst, dass Jesus mit dabei ist, dass er mit euch leidet. Spürt seine Nähe, spürt seine Vergebungsbereitschaft, spürt, wie viel er euch vergeben hat, so wie es Pastor Holmer auch gesagt hat. Und dann sagt diese Person in ihrer Abwesenheit ganz bewusst: Ich vergebe dir. Sagt es richtig laut, meint es auch. Und dort, wo ihr es nicht wirklich meinen könnt, bittet Gott darum, dass er euch hilft, es zu meinen. Dass er euch die Kraft gibt, diesen Frieden in eurem Leben an dieser Stelle wirklich weiter zu suchen. Paulus schreibt im Philipperbrief, Paulus schreibt im Philipperbrief: Der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über euren Gedanken wachsen und euch in eurem Innersten bewahren. Der Friede Gottes, der über alles Verstehen hinausreicht. Wir müssen diesen Frieden und wie man da wirklich hinkommt, nicht verstehen. Wir können ihn an vielen Stellen auch nicht verstehen, weil es sich irgendwie unfair anfühlt. Aber wir können ihn für uns in Anspruch nehmen. Wir können Gott um ihn bitten. Und wir können ihn, wenn er da ist, dann auch wirklich genießen. Stellt euch vor, wie schön es wäre, wenn wir alle mit wirklichem, echten, inneren Frieden leben würden. Wenn wir alle so ruhig wären wie dieser See. Was hätte das für eine Ausstrahlung, wenn Menschen diesen Teil der Liebe Gottes in unserem Leben mehr zu spüren bekommen würden? Das wäre doch wunderschön, oder? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für deine Vergebung. Danke dir für deine Liebe für uns. Danke dir, dass du durch deinen Geist in uns lebst und dass du uns veränderst. Dass du uns hilfst, auf dem Weg immer mehr in deiner Liebe zu wachsen. Und Vater, du siehst, wo in uns kein Friede ist, wo Unruhe ist und Chaos, wo Stürme sind und hohe Wellen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, da wirklich Frieden zu finden. Bitte ich, dass du uns hilfst, uns zu versöhnen mit Ereignissen, mit Dingen, die uns passiert sind, mit Menschen. Bitte ich, dass du uns hilfst, zu vergeben. Egal, was die anderen dazu sagen, egal ob sie überhaupt einsichtig sind, sondern dass du uns hilfst, wirklich innerlich frei zu werden und wirklich einen echten inneren Frieden zu finden. Alleine können wir das nicht. Wir versuchen das immer wieder, es klappt mal zwischendurch ganz gut, aber dauerhaften Frieden, den kannst nur du schenken und darum bitten wir dich. Hilf du uns, trag du uns und schenk du uns die nötige Kraft und deine Liebe. Amen.